HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Wir haben schon viele Jahre und Jahrzehnte sehr viel zu dem CO2-Ausstoß beigetragen.
Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Klimaziele 2030 einzuhalten.
Mit Blick auf das Paris-Abkommen und den Klimawandel ist die Nachricht nicht ganz so positiv, weil da sehen wir, dass die Richtung die richtige ist, aber die Geschwindigkeit noch nicht stimmt.
Ja, die Politik versagt ja, weil sie auch glaubt, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen nicht da ist, weil wirksamer Klimaschutz heißt auch, dass wir in den nächsten 20 Jahren wirklich eine Rosskur machen müssen, also einen kompletten Umbau unserer Energieversorgung.
Die Investitionen in die Energiewende, die von Bürgern und Betrieben mit der EEG-Umlage getragen werden, sind sehr hoch.
Wenn man auf die letzten 15, 16 Jahre blickt, dann haben wir es wirklich mit einer Verdopplung des Endkundenendpreises zu tun.
Also wenn das Klima kippt, wenn die Ökosysteme kippen, dann wird es irreversible und irreparable Schäden verursachen. Ein unkontrollierter Klimawandel wird uns ein Vielfaches mehr kosten als alle Investitionen, um diese Katastrophe noch zu vermeiden.
Die Politiker müssten in Panik verfallen angesichts der düsteren Zukunftsaussichten, fordert die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Erwachsenen tun ihr den Gefallen bislang nicht, wahrscheinlich weil sie an näher liegendes denken als an die weit entfernte Zukunft ihrer Kinder. Näher ist ihnen das Portemonnaie zum Beispiel. Und wenn es daran geht, könnte schon eher Panik aufkommen. Also versuchen wir es mal mit einer Verknüpfung der beiden Themen und fragen, wer bezahlt eigentlich für die Schäden, die der Klimawandel schon heute verursacht, und wer bezahlt für den nötigen Umbau unserer Wirtschafts- und Lebensweise, wenn wir das Schlimmste doch noch verhindern wollen. Zu den heute schon anfallenden Kosten zählen Überschwemmungen, Dürren, Hungersnöte, Klimaflüchtlinge, aber auch die Erhöhung der Deiche an der Nordsee und das Aufspülen abgeschwemmter Strände zum Beispiel. Und die Umbaukosten kommen zum Beispiel als Stromrechnung und künftig auch als CO2-Steuer. Wer bezahlt das alles? Wir alle mit immer höheren Steuern? Oder lassen sich die Kosten unserer Zukunftssicherung so verteilen, dass nicht die immer weiter belastet werden, die ohnehin nicht viel haben und auch nicht viel beitragen zum CO2-Ausstoß? Das wird die nächste Debatte über Geld und Gerechtigkeit, prophezeien wir. Wir retten die Welt, und wer gibt das Geld, fragen wir deshalb heute im Tag in HR2 Kultur. Fangen wir mit den Kosten an, die die Aufheizung des Weltklimas schon jetzt verursacht. An der Nordsee müssen derzeit die Deiche erhöht werden, denn die Sturmfluten laufen immer höher auf, das verschlingt Milliarden. Und es schützt doch nur einen Teil des Landes und der Menschen. Die Inseln, denen die Stürme Jahr für Jahr die Strände wegspülen, werden ebenfalls Jahr für Jahr zusätzlich durch Sandaufspülungen geschützt. Das ist auf Sylt so und das ist auch in Holland so, wie Ludger Kaczmierczak von Ameland berichtet.
In der Nordsee vor der Westküste von Ameland liegt die Volvox Olympia. Das Baggerschiff saugt tonnenweise Sand vom Meeresboden auf und bläst diesen über kilometerlange Rohrleitungen an den Strand. Wie eine Fontäne schießt der Schlamm aus den Rohren und wird dann von zwei Bulldozern gleichmäßig verteilt. Dass der Strand bei Hollum verbreitert werde, sei keinesfalls ein rein kosmetischer Eingriff, um die Touristen zufriedenzustellen, sagt der Ameländer Piet van Teunen.
Gaan wij niets doen, dan krijgen wij de voeten nat.
Würden wir hier nichts tun, bekämen wir nasse Füße. Die Dünen könnten brechen und bei einem starken Sturm könnte die Insel ein paar Meter unter Wasser stehen.
Paar Meter Water hebben staan.
Jedes Jahr wird der Strand an der Westküste ein paar Meter schmaler. Gründe dafür sind die starke Strömung und eine Vertiefung im Meer, die Sand vom Strand wegzieht. Und durch den Klimawandel steigt gleichzeitig der Meeresspiegel, laut Statistik um knapp 2 Millimeter pro Jahr. Der Staat, so Robert Salstra von der Straßen- und Wasserbehörde Rijkswaterstaat, könne die niederländische Küste daher nicht sich selbst überlassen.
Es ist gebräuchlich, dass wir ungefähr um die 4 Jahre zurückkommen auf Plätze, wo die Küstenerosie anhält.
Es ist üblich, dass wir ungefähr alle 4 Jahre dahin zurückkehren, wo die Küste erodiert. Wir haben hier vor 4 Jahren 1,3 Millionen Kubikmeter Sand aufgeschüttet, ungefähr die Hälfte der heutigen Menge. Aber der alte Sand ist größtenteils wieder verschwunden. Deshalb nehmen wir diesmal auch etwas mehr, in der Hoffnung, dass wir damit 4 bis 5 Jahre auskommen.
In der Hoffnung, dass wir echt 4, 5 Jahre mehr vorauit können.
Bis Juni sind die Baggerschiffe vor Ameland Tag und Nacht im Einsatz. Sie sollen den Strand mit 2,4 Millionen Kubikmeter Sand auffüllen. 4 weitere Millionen Kubikmeter werden auf dem Meeresboden direkt vor der Küste verteilt. Ich denke, wenn wir fertig sind, wird der Strand hier 2 bis 2,5 Mal breiter sein als vorher und er wird auch 2 bis 3 Meter höher.
3 Meter umhoch.
Auch an anderen Küstenabschnitten zwischen Seeland im Süden und den Wattenmeerinseln im Norden wird in den kommenden Monaten Sand aufgeschüttet. In Domburg, Katwijk, Egmond und Scheveningen. Pünktlich zu den Sommerferien aber sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch die rund 500.000 Touristen auf Ameland erwartet dann ein sauberer und vor allem breiter Nordseestrand.
Das ist, ja klar, der Kuckuck. Der ist unser Frühlingsbote. Wer zum ersten Mal im Jahr den Kuckuck hört, muss mitzählen, wie oft er ruft. So viele Jahre sind ihm noch vergönnt, für was auch immer. Der ist einer der Vögel, die vom Klimawandel bedroht sind. Bei ihm ist der Grund, dass die anderen Singvögel, in deren Nester er sein Kuckucksei legt, immer früher zu brüten anfangen. Und wenn der Kuckuck dann aus dem Süden zurückkommt, findet er hier keine bebrütbaren Nester mehr vor. Das sind dann Jahre ohne Nachwuchs. Und das ist oft der Anfang vom Ende einer Art. Jetzt geht es darum, nicht nur den Kuckuck zu retten, sondern vielmehr am Ende auch die eigene Haut. Ein Weg, dahin zu kommen, ist ein marktwirtschaftlicher, also ein typisch deutscher Weg. Das Rezept ist einfach, macht das teuer, was klimaschädlich ist und das preiswert, was dem Klima hilft. Deshalb wird jetzt noch einmal über eine Steuer auf die Produktion und den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid und anderer Klimagase diskutiert. Wer CO2 ausstoßen will, muss dafür schon jetzt eine Lizenz kaufen, europaweit zumindest, nicht in Deutschland. Bislang ist der Handel mit CO2-Verschmutzungslizenzen allerdings eben einer zwischen Staaten. Das soll sich jetzt ändern. Werner Eckert erklärt die Sache.
Das Klimagas CO2 hat bereits einen Preis in Deutschland, der gilt aber nur für etwa die Hälfte der Emissionen. Kraftwerke und die Industrie müssen das Recht, Klimagase auszustoßen, im europäischen Handelssystem ETS erwerben. Und auch in den anderen Bereichen ist es nicht so, dass die Umweltbelastung völlig kostenfrei zu haben wäre. Gemeint sind da vor allem der Verkehr, die Landwirtschaft und die Heizungen. Denn Deutschland verfehlt nicht nur das eigene Klimaschutzziel für 2020, sondern auch die verbindlichen Vorgaben nach EU-Recht. In der Folge muss die Regierung in Berlin Emissionsrechte von anderen EU-Staaten aufkaufen. Und das kostet bei 20 Euro pro Tonne CO2 und einem Fehlbedarf von etwa 200 Millionen Tonnen bis 2020 sind das 4 Milliarden Euro. Geld, das die Steuerzahler sowieso aufbringen müssen. Bislang hat keine Regierung es geschafft, die Emissionen in diesen nicht regulierten Bereichen wirklich zu drücken. Deshalb gibt es schon lange die Idee einer CO2-Abgabe. Sie verteuert fossile Brennstoffe und fördert damit Energieeffizienz und Alternativen ganz direkt bei den Menschen, die Investitions- und Kaufentscheidungen treffen und dann etwa ihr Haus dämmen oder ein Elektroauto statt eines solchen mit Verbrennungsmotor kaufen. Norwegen, Schweden, die Schweiz, Südafrika, Kanada und andere Staaten haben solche Systeme bereits. Auch in Deutschland gibt es viele Ökonomen, die die CO2-Abgabe für ein gutes Instrument halten. 2015 haben nämlich 195 Staaten in Paris vereinbart, dass sie den Klimawandel auf maximal 2 Grad begrenzen wollen. Das heißt, schon in 30 Jahren müssen flächendeckend Alternativen zur Gasheizung, zum herkömmlichen Auto und den konventionellen Kraftwerken aufgebaut sein und funktionieren. Welche? Das sollte durchaus der Markt entscheiden. Aber dem fehlen bei öffentlichen Gütern wie der Umwelt oder dem Klima die üblichen Knappheitssignale. Und die werden eben durch eine solche Abgabe ersetzt. Sie führt also dazu, dass der Markt besser funktioniert. Die entscheidende Frage ist wohl, gibt es als Ausgleich dann auch Entlastung für die Bürger an anderer Stelle, wenn man eine solche Abgabe einführt? Und wenn ja, wo und für wen?
Wer zahlt und wer wird entlastet? Das ist die Gretchenfrage, um die wir uns noch kümmern müssen. Jetzt aber erst noch einmal zu den Kosten. Professor Ottmar Edenhofer, Wirtschaftswissenschaftler an der Technischen Universität Berlin und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Deutschland reißt seine selbst gesteckten Klimaziele und es reißt auch die für 2020 verpflichtenden Obergrenzen für den Klimagasausstoß der Europäischen Union. Und das kostet, haben wir eben gehört, weil dafür CO2-Zertifikate gekauft werden müssen. Aber das sind ja eigentlich Hilfskonstruktionen, diese Zertifikate. Man hat Verschmutzungskontingente gebastelt und handelt jetzt damit. Funktioniert das denn?
Im Prinzip funktioniert das schon, denn wenn die Obergrenze definiert ist und festgelegt ist, dann bleiben ja die Emissionen unterhalb dieser Obergrenze. Und wenn dann gehandelt wird, heißt das ja nur, dass derjenige, am meisten vermeidet, der es am billigsten machen kann. Also am Ende ist dieser Handel nicht etwas, wo man sich entlastet, sondern es weist demjenigen die Verpflichtung zu, der es am kostengünstigsten machen kann. Und Klimaschutz effizient zu erreichen, ist ja sinnvoll. Denn erst dann entstehen auch die Mittel, damit man diejenigen entlasten kann, die von so einer CO2-Bepreisung überproportional belastet werden.
Nun gibt es diese CO2-Bepreisung auf europäischer Ebene. Jetzt ist in der Diskussion eine CO2-Abgabe auf deutscher Ebene einzuführen. Halten Sie das für sinnvoll?
Ja, zunächst mal, wir haben ja auf europäischer Ebene den Stromsektor. Dort haben wir jetzt den Kohleausstieg beschlossen. Der wird aus meiner Sicht nur dann zum Erfolg geführt werden können, wenn wir im europäischen Emissionshandel einen Mindestpreis haben. Sonst werden die Emissionen einfach nur verlagert. Das ist ein wichtiges Thema, das jetzt noch gelöst werden muss, um den Kohleausstieg zum Erfolg zu führen.
Das heißt, die Zertifikate müssen teurer werden.
Die Zertifikate müssen teurer werden und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass nicht das, was wir einsparen, dann in anderen europäischen Ländern mehr emittiert wird. Mhm. Das zweite Thema ist jetzt das Thema, was machen wir mit dem Verkehrssektor, was machen wir mit dem Wärmesektor und mit der Landwirtschaft. Und hier haben wir europäische Verpflichtungen und diese europäischen Verpflichtungen, die müssen wir dringend erfüllen. Und wenn wir sie nicht erfüllen, dann müssten wir bei anderen Ländern einkaufen. Und damit das nicht zu teuer wird, ist es jetzt wichtig, dass wir auch national versuchen, diese Ziele zu erreichen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Methoden. Die eine Methode ist, dass wir für die restlichen Sektoren, für die drei Sektoren so etwas erheben wie eine CO2-Steuer. Das ist eine Möglichkeit. Oder eine zweite Möglichkeit ist, dass wir auf nationaler Ebene für diese drei Sektoren einen Emissionshandel einführen. Wenn man das geschickt macht, führt das beides zum gleichen Ergebnis. CO2 bekommt einen Preis und wir bleiben dann durch diese Bepreisung unterhalb der Grenze, die uns durch die EU hier vorgegeben ist. Aber das müssen wir jetzt eben umsetzen.
Sie sagen, wenn man das geschickt macht, wenn man es so geschickt macht wie das Erneuerbare Energiengesetz und die dazugehörigen anderen Gesetze, dann wird der Strompreis immer teurer und dann würde dieser CO2-Steuer auch immer teurer und die Ärmeren würden bezahlen und die Industrie wäre wieder entlastet?
Na, das darf natürlich nicht sein. Wir müssen also in Deutschland schon dahin kommen, dass tatsächlich das Verursacherprinzip gilt. Also wer verschmutzt, der muss bezahlen und umgekehrt. Der Rest muss die Verschmutzer dafür bezahlen, dass sie die Verschmutzung unterlassen. Das Zweite ist natürlich, ein CO2-Preis heißt keineswegs, dass der Strom teurer wird. Denn wenn der CO2-Preis steigt, dann würde auch die EEG-Umlage geringer werden. Es würden mehr Erneuerbare ins Netz kommen. Und dort, wo es zusätzliche Belastungen gibt, dort muss man natürlich dann die ärmeren Haushalte entlasten. Und ein guter Weg wäre zum Beispiel, die Stromsteuer abzuschaffen.
Mhm. Ja, das würde den Strom schon mal preiswerter machen, weil Sie gesagt haben, es soll nicht so sein, dass diejenigen bezahlt werden für die Unterlassung, die die Umwelt belasten oder das Klima anheizen. Genau das haben wir bei der Kohle aber gemacht. Wir haben die Industrie oder wir wollen die Industrie auszahlen, damit sie aufhört.
Ja, das ist aus meiner Sicht auch kein sinnvolles Konstruktionsprinzip in der Kohlekommission gewesen. Das war eben ein Kompromiss. Aber das sollte jetzt nicht das Grundgesetz der künftigen Klima- und Umweltpolitik werden, sondern es sollten diejenigen bezahlen, die verschmutzen.
Mhm. Wäre schön, ja, zumindest logisch, man würde das einfacher begreifen. Aber es gibt ja jetzt schon Kosten des Klimawandels. Wir haben am Anfang der Sendung einen vorgestellt, das ist der Aufwand für den Küstenschutz, der immens steigt. An den deutschen Küsten werden zurzeit die Deiche erhöht. Da gibt es auch Streit, wer das bezahlt. Eigentlich müssten die Länder im Süden, die das Klima belasten, den Bundesländern, meine ich jetzt, im Norden die Deiche, die Erhöhung der Deiche bezahlen, weil die belasten das Klima weniger, weil die haben nämlich die Windräder stehen.
Zunächst mal ist es richtig, was Sie sagen, dass wir Kosten des Klimawandels haben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, werden diese Kosten zusehends spürbar und damit diese Kosten nicht explodieren und damit vor allem die Nationalstaaten nicht die Kontrolle verlieren wegen des ungebremsten Klimawandels. Darum ist ja auch eine CO2-Bepreisung so wichtig. Wer jetzt genau die Anpassungskosten an den unvermeidlichen Klimawandel bezahlt, darüber kann man sicherlich trefflich streiten. Ich glaube, da sollte man nicht zu kleinlich sein. Das sollte aus meiner Sicht aus den Infrastrukturausgaben finanziert werden. Ich glaube, das Entscheidende ist jetzt, dass wir einen Einstieg finden, tatsächlich in Europa die Emissionen effektiv zu reduzieren. Und effektiv meine ich, dass wir Instrumente haben, die dazu führen, dass die Emissionen nicht uns aus dem Ruder laufen, was bisher der Fall war. Wir haben nämlich bisher immer effizientere Autos gebaut, aber die Autos wurden schwerer und wir sind auch mit mehr Auto gefahren. Und je höher das Einkommen der Leute war, umso mehr sind sie auch gefahren. Das heißt also, deswegen laufen uns die Emissionen aus dem Ruder. Und wir brauchen jetzt dringend Instrumente, die uns helfen, dass die Emissionen nun tatsächlich zu sinken beginnen. Das muss jetzt unsere Aufgabe sein. Und dafür ist aus meiner Sicht ein CO2-Preis unverzichtbar. Denn ein CO2-Preis, der belohnt nicht nur, dass Autos effizienter werden, dass wir besser bei den Häusern dämmen, sondern das hilft dann eben auch tatsächlich, den Verbrauch zu reduzieren, weil die Nutzung von Kohle, Öl und Gas entsprechend des Kohlenstoffgehalts bestraft wird. Das muss das Prinzip sein. Und dann werden eben auch alle Innovationen rentabel werden, die uns von der Nutzung der fossilen Energieträger wegführen. Und am Ende des Tages muss das auch gar nicht so teuer werden. Entscheidend ist dann eben für diese Zwischenphase, dass wir diejenigen Haushalte, die mit kleinem Einkommen überproportional an den Kosten des Stromes und der Wärme belastet sind, dass wir die entlasten. Und das kann man auch tun und das muss man auch tun.
Sie haben es eben gesagt, die Reichen, die mit den dicken Autos und die weiterfliegen und sich das Fliegen öfter leisten können, die belasten das Klima ja auch mehr als die Ärmeren.
So ist es. Und das muss natürlich da in einer sinnvollen CO2-Bepreisung zum Ausdruck kommen. Und das kann eben dann eben zwei Komponenten haben, dass man eben zum Beispiel über Stromsteuern die ärmeren Haushalte entlastet, aber dass man auch einen Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung dann vor allem an die Haushalte mit geringem Einkommen zurückerstattet.
Professor Ottmar Edenhofer, der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Vielen Dank. Deutschland schafft es also nicht die eigenen Klimaschutzziele erreichen wir bis 2020. Auch die Ziele der Europäischen Union erreichen wir nicht bis zum nächsten Jahr in den genannten Sektoren, zum Beispiel Verkehr. Weil das so ist, hat die Kanzlerin, die einstmals sehr lange her, als die Klimakanzlerin galt, zu einem neuen Schritt sich entschlossen. Sie hat die klimarelevanten Ressorts zusammengefasst und ein eigenes Parallelkabinett gebildet, das Klimakabinett. Das soll mehr sein als eine kosmetische Maßnahme, die das Nichtstun übertüncht. Angela Ulrich aus Berlin.
Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, wirkt fröhlicher, als die Lage es erlaubt. Dass derzeit so viele Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen, das hilft, freut sich die SPD-Politikerin.
Für mich als diejenige, die für den Klimaschutz zuständig ist, ist das natürlich enormer Rückenwind. Es ist so, dass sehr stark über Klimaschutz diskutiert wird jetzt und das ist gut.
Die Jugendlichen von Fridays for Future sind aber nicht begeistert von Svenja Schulze, der Kanzlerin und ihrem Team, sondern schwer genervt. Raus aus der Kohle, schon 2030 fordern sie. Außerdem 100% erneuerbare Energie 5 Jahre später, bis 2035. Sonst wird das nichts mehr mit den Klimazielen in Deutschland. Das ist die drängende Botschaft. Das dürfte denen, die erstmals im Klimakabinett zusammensitzen, in den Ohren klingen. Denn Deutschland ist mächtig im Verzug, auch wenn Bundeswirtschaftsminister Altmaier gewohnt optimistisch verkündet.
Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Klimaziele 2030 einzuhalten. In den beiden Bereichen, die in der Verantwortlichkeit meines Ministeriums liegen, nämlich die Stromerzeugung und die Industrie, sind die Chancen außerordentlich gut, dass wir diese Klimaziele erreichen werden.
Wissenschaftler widersprechen, wie der Nachhaltigkeitsforscher Sebastian Helgenberger.
Mit Blick auf das Paris-Abkommen und den Klimawandel ist die Nachricht nicht ganz so positiv, weil da sehen wir, dass der Weg zwar und die Richtung die richtige ist, aber die Geschwindigkeit noch nicht stimmt.
Zu wenig wurde zuletzt in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert, mahnt der Wissenschaftler. Außerdem, um den Tisch beim Klimakabinett sitzen neben Peter Altmaier und Svenja Schulze auch Ministerkollegen, deren Ressorts die CO2-Einsparziele klar reißen. Allen voran Verkehrsminister Scheuer. Der Verkehr ist der einzige Sektor, in dem seit 1990 noch gar kein Treibhausgas eingespart wurde. Andreas Scheuer, ein Totalausfall, findet Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Der Verkehrsminister hat sich bis jetzt eher peinlich geäußert, wenn es um Stickoxid-Grenzwerte ging und hat bis jetzt nichts Relevantes unternommen, um die Verkehrswende voranzubringen.
Auch Bauminister Seehofer und Landwirtschaftsministerin Klöckner hinken hinterher. Die Kanzlerin will nun per Klimakabinett die Regie übernehmen. Schülerinnen und Schülern eines Berliner Gymnasiums hat Angela Merkel vor kurzem noch erklärt, warum Deutschland sich nicht raushalten kann.
Wir haben schon viele Jahre und Jahrzehnte sehr viel zu dem CO2-Ausstoß beigetragen. Und deshalb haben wir jetzt auch die Verantwortung, technisch gute Lösungen zu finden und dafür auch Kraft einzusetzen Und deshalb ist es auch wichtig, gut zu lernen in den Naturwissenschaften, denn da werden meistens diese technischen Lösungen gefunden.
Technik allein reicht aber nicht. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, sagen nicht nur die Grünen. Umweltministerin Schulze will in einem Klimaschutzgesetz verbindlich festschreiben, welcher Bereich wie viel CO2 einsparen muss. Und wenn das nicht klappt, wer dafür zahlt? Denn Deutschland müsste dann bei anderen EU-Staaten Verschmutzungsrechte kaufen. Svenja Schulze will, dass die Ressorts dafür gerade stehen, die das verursachen.
Das muss von denen bezahlt werden, die dann auch die Verantwortung dafür haben. So einen Schlüssel müssen wir innerhalb der Regierung finden. Jetzt wird es im Moment auf die gesamte Regierung umgelegt. Ich finde, das ist nicht fair.
Noch in diesem Jahr soll das Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Auf das Klimakabinett wartet jede Menge Arbeit.
Das ist der Gartenrotschwanz. Auch er könnte ein Opfer des Klimawandels werden, weil er ein Langstreckenflieger ist und spät aus dem Winterquartier zurückkommt. Dann sind die besten Brutplätze zu Hause weg. Auch dieser Gesang wird uns deshalb demnächst vielleicht fehlen.
Die Spülmaschine läuft nach dem Essen. Die Waschmaschine sorgt für saubere Wäsche und der Herd backt leckeren Kuchen. Lautlos trägt dazu der Strom bei. Sein Preis ist seit einiger Zeit enorm gestiegen. Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen.
Wenn man auf die letzten 15, 16 Jahre blickt, dann haben wir es wirklich mit einer Verdoppelung des Endkundenendpreises zu tun. Also wenn man von so einem Durchschnittshaushalt ausgeht, 3.500 Kilowattstunden, da hat die Kilowattstunde 16 Cent gekostet im Jahr 2002 und inzwischen sind wir bei gut 30 Cent schon angekommen.
Dass die Stromkosten so gestiegen sind, hat zunächst mal mit den Steuern, Abgaben und Umlagen zu tun, denn die machen über 50% des Preises aus. Gestiegen sind seit 2000 nicht nur die Stromsteuer und die Mehrwertsteuer, sondern auch die sogenannten Umlagen.
Ein ganz großer Batzen sind natürlich die staatlichen Umlagen, die sogenannte KWK-Umlage für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die gefördert werden. Und ein Riesenanteil von knapp 24% des Endkundenpreises macht die EEG-Umlage aus, also die Umlage, die zu zahlen ist für die Förderung erneuerbarer Energien, also den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen.
Allein die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien hat sich von knapp einem Fünftel Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2000 auf heute über 6 Cent erhöht. Eine wichtige Rolle spielen auch die sogenannten Netzentgelte, die ein weiteres Viertel des Strompreises ausmachen.
Es gibt den sogenannten Netzbetreiber, denen die Netze, die Leitungen, ganz einfach mal ausgedrückt, gehören, also die quer durch die Republik laufen, wo der Strom eben durchgeleitet wird. Und die verlangen natürlich ein Entgelt für die Nutzung dieser Netze. Die müssen instand gehalten werden, ausgebaut werden. Da gibt es gravierende Unterschiede. In ländlichen Regionen sind die tendenziell teurer, weil natürlich da auch höhere Investitionen erforderlich sind, um die in Stand zu halten.
Diese Netzentgelte sind in den letzten Jahren gestiegen, weil die Netze modernisiert werden mussten. Zum letzten Viertel des Strompreises gehören die Strombeschaffungskosten, also das, was die Stromversorger für den Strom an der Strombörse zahlen. Nur ist der Preis hier tendenziell gesunken, weil immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird. Aber davon profitieren nicht die Kunden, so Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen.
Wir beobachten regelmäßig, dass in Zeiten sinkender Beschaffungskosten die Senkungen nicht so schnell an den Verbraucher weitergegeben werden. Aber gerade in den letzten Monaten, gerade Ende letzten Jahres, hatten wir es mit steigenden Beschaffungskosten zu tun. Und da haben wir eben beobachtet, dass in den ersten 3 Monaten des Jahres rund 2/3 aller Grundversorger schon die Preise unverzüglich erhöht haben. Also da sind die ganz schnell dabei, was wir natürlich sehr kritisch sehen.
Jutta Nieswand, ein Beitrag von Jutta Nieswand über die Entwicklung des Strompreises in Deutschland. Wir bezahlen damit auch den Umbau des Energiesystems. Was jetzt noch nicht gesagt wurde, wir zahlen auch für Strom, der gar nicht produziert wird. Zum Beispiel, wenn Windräder abgeschaltet werden müssen, weil es zu viel Kohlestrom im Netz gibt. Dann wird abgerechnet, als hätten die Windräder Strom produziert, denn im Gesetz steht, dass die Erneuerbaren Vorrang haben. Es müssten also eigentlich die Kohlekraftwerke abschalten, aber die kann man so schnell nicht abschalten. Eva Welskop-Deffer, im Vorstand des Deutschen Caritasverbandes für Sozial- und Fachpolitik zuständig. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Schwinn.
Ottmar Edenhofer, am Anfang der Sendung haben wir ihn gehört, der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat gesagt, dass er es mit vielen anderen Wissenschaftlern für nötig hält, dass wir dem CO2-Ausstoß in Deutschland einen Preis geben in den Sektoren Heizung, Verkehr, Landwirtschaft, also eine CO2-Abgabe einführen. Dann müsste es allerdings auch einen Ausgleich für die Ärmeren geben, hat er gleich dazu gesagt, zumal die weniger zum CO2-Ausstoß beitragen. Wie denken Sie sich so etwas? Wie kann so etwas geschehen?
Ja, ich bin erstens sehr froh, dass im Augenblick das Thema Klimaschutz wieder auf der Tagesordnung steht. Und ich bin auch sehr froh, dass Menschen wie der von Ihnen zitierte Experte eindringlich darauf dringen, dass wir eine sozial ausgewogene Klimaschutzpolitik machen müssen. Denn der Deutsche Caritasverband beobachtet seit Jahren mit großer Sorge, dass Klimaschutz als eine Art Elitenprojekt betrieben wird und wir nicht realisieren, dass all die vielen guten Vorschläge, die gemacht werden für eine Klimaschutzpolitik, sehr häufig für die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala ganz erheblich größere Belastungen mit sich bringen, als für die Menschen, die sich's leisten können. Die Strompreise, das haben Sie ja dargestellt, sind stark gestiegen und gleichzeitig ist der Anteil der Stromausgaben an den, wie man so sagt, regelbedarfsrelevanten Ausgaben der SGB-II-Leistungsempfänger gestiegen.
Sozialgesetzbuch heißt SGB.
Ja, genau, die Leute, die halt, also was man einrechnen kann bei den sogenannten Hartz-IV-Leistungen. Aber es sind auch die Stromsparandrohungen gestiegen und es sind die tatsächlichen Stromsperren gestiegen. Und wenn ich das einfach mal nochmal sagen darf, wir hatten 2016 schon 330.000 Stromsperren in Deutschland, also Leute, die konnten ihren Strom nicht bezahlen.
Und
werden einfach abgeschaltet. Mhm. Und diese Zahl ist 2017 nochmal auf 343.000 angestiegen, sehr ungleich verteilt in Deutschland. Die Hessen haben gleich 10% der Stromsperren auf sich versammelt und führen damit bei den Pro-Kopf-Zahlen die Reihe der Bundesländer traurig an. Das kann uns nicht gleichgültig sein, weil Menschen, denen der Strom abgesperrt wird, die können kein Essen mehr kochen, die können kein Fernsehen mehr gucken, die können ihr Handy nicht mehr aufladen und sind damit wirklich von elementaren Lebensvollzügen abgeschnitten. Und darum kümmert sich die Caritas um das Thema Klimaschutz und sagt, wir müssen hier eine sozial ausgewogene Klimapolitik gestalten, die nicht nur über Effizienz nachdenkt, sondern eben auch für soziale Gerechtigkeit.
Also die Lücke ist ja jetzt schon da.
Die Lücke ist jetzt schon da und das sehen wir in unseren Schuldnerberatungsstellen, das sehen wir in unseren Stromsparcheckberatungen, dass die Menschen zum Beispiel, die SGB-II-Leistungsbezieher sind, die wohnen in Wohnungen, die sind einfach nicht so gut saniert, nicht so gut isoliert und dann verbraucht man automatisch höhere Heizkosten, man produziert höhere Stromkosten und dann kommen so Forderungen, man möge, weil die Mietpreise so hoch sind, den sozialen Wohnungsbau von den Klimaschutzanforderungen ausnehmen. Das ist nur wirklich rechte Tasche, linke Tasche. So kann man eine gute Klimaschutzpolitik nicht machen.
Ja, vor allem, weil dann ja wieder die Mieter am Ende die überhöhten Energiepreise zahlen.
Genau.
Nun hat die Caritas ja ein Modell, dieses Modell, dieses Stromsparcheck. Sie haben das eben schon mal kurz erwähnt, aber das weiß ja niemand, wie das funktioniert. Ein Modell, das Sie mitentwickelt haben, da werden Familien mit geringem Einkommen beim Anschaffen stromsparender Geräte unterstützt. Wie läuft das?
Ja, seit 10 Jahren gibt es den Stromsparcheck in unterschiedlichen Projektkonstellationen. Wir haben inzwischen 800.000 Menschen erreicht, beraten, und um sie darauf aufmerksam zu machen, wo überhaupt in ihrer Wohnung die Stromfresser zu finden sind. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, ist aber tatsächlich eine ganz wichtige Maßnahme, weil wir aus anderen Studien, die wir selber gemacht haben, wissen, dass gerade Personen mit niedrigem Bildungshintergrund sich schwer tun, überhaupt Stromsparideen zu entwickeln. Also wir helfen den Menschen, aufmerksam zu werden auf die Möglichkeiten des Stromsparens und dafür bilden wir Menschen aus, die bereits selber im Langzeitleistungsbezug des SGB II sind, also langzeitarbeitslose, geben ihnen damit eine Chance, selber wieder Anschluss zu finden an den Arbeitsmarkt. Und sie treffen einfach, wenn sie in diese Haushalte gehen, einen ganz anderen Ton als großbürgerliche Oberlehrer, die hier mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Wohnung gehen könnten. Das bewährt sich ganz außerordentlich. Die Ratschläge werden angenommen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir auch Wertgutscheine ausgeben.
Genau, es gibt
können.
Zuschüsse für stromsparende Geräte, die man dann kaufen kann.
17.000 Haushalte haben von diesen Wertgutscheinen inzwischen profitieren können und haben stromsparende Kühlschränke und Ähnliches angeschafft.
Aber damit haben sie die Wohnung noch nicht gedämmt. Das muss der Vermieter machen und den müsste man irgendwie auch in die Pflicht nehmen, oder?
Genau. Und das ist eben das, was ich eingangs schon sagte. Wir haben eine Diskussion im Augenblick wegen der steigenden Mieten, die versucht hier genau an dieser Stelle Ausnahmen wieder möglich zu machen. Und das ist aus Sicht des Caritasverbandes die falsche Stoßrichtung. Wir würden uns eher für ein Klimawohngeld aussprechen, wo deutlich ist, dass Menschen, die in einer gut isolierten Wohnung sind, dann und die dann vielleicht ein bisschen teurer ist, auch eine höhere Wohngeldkomponente ausgezahlt bekommen, damit sie sich diese Wohnung dann auch leisten können. Das wären aus unserer Sicht die richtigen Anreize.
Also das wäre ein Weg, das wäre dann sozusagen, wenn die CO2-Abgabe auf fossile Heizwärme käme oder kommt, ich glaube, die kommt, dann zahlen das nicht die Mieter, sondern sie kriegen dann was dazu.
Genau, sie zahlen es natürlich schon, aber ja, am Ende
aber
über
sie
das
Wohngeld, mehr Geld.
So ist es. Und ich glaube, das sind so die das ist die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, damit in der Bevölkerung eine positive Stimmung für den Klimaschutz auch erhalten bleibt. Die Menschen spüren schon, dass es sich lohnt, den Klimawandel anzuhalten. Also gerade ich zum Beispiel, ich bin in Duisburg geboren, in Zeiten, wo da noch die ganze Kohleindustrie richtig brummte. Meine Mutter musste jede Woche die Fenster putzen und hat das gemacht, indem sie erst mit einer Tageszeitung die Rußschicht abrieb vom Fenster. Darin will natürlich niemand mehr zurück, aber der Strukturwandel, der die Veränderung des Klimas im Ruhrgebiet ermöglicht hat, hat natürlich auch viele Arbeitsplätze vernichtet. Und wenn man das einmal erfahren hat, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass man die beiden Facetten des sozialen, ökologischen Wandels wirklich immer eng zusammenhält.
Sonst geht auch Nachhaltigkeit nicht. Das Soziale muss ja dabei sein. Eva Welskop im Vorstand des Deutschen Caritasverbandes für Sozial- und Fachpolitik zuständig. Vielen Dank. Das ist der Rapper unter den Rohrsängern, der Schilfrohrsänger. Er ist ohnehin schon selten geworden in Deutschland, weil die Feuchtgebiete trockengelegt worden sind. Wenn jetzt die Jahrhundertsommer im 5- oder 10-Jahres-Abstand kommen, weil das Klima heißer und trockener wird, dann werden wir auch auf seinen Gesang wohl verzichten müssen. Wir retten die Welt und wer gibt das Geld? So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und mal vorhergesagt, dass da eine neue soziale Frage auf uns zukommt, wenn wir dem Treibhausgasausstoß in Zukunft einen Preis geben. Da, wo er noch keinen hat. Beim Autofahren, beim Heizen zum Beispiel, aber auch in der Landwirtschaft. Wenn man sich darum nicht rechtzeitig kümmert, dann kann das zu einem größeren Problem werden. So wie in Frankreich.
Es beginnt im Maschinenraum der französischen Gesellschaft. Dort, wo Pariser Regierungsbeamte nur hineinschauen, wenn der Motor stottert. Gegen die Erhöhung der Spritsteuer, die als ökologische Notwendigkeit begründet wurde, formiert sich im vergangenen Herbst sehr schnell Protest. Eine Kosmetikerin stellt eine Petition online. Über 1 Million Franzosen unterschreiben. Dann ruft ein Lkw-Fahrer zu landesweiten Straßenblockaden auf. Er heißt Eric Drouet und spricht für alle Autofahrer, die außerhalb von Paris leben.
Faut juste arrêter de punir les citoyens parce qu'en milieu rural on n'a pas le choix que de prendre sa voiture.
Das versteht jeder Franzose. Auf dem Land hat man keine Wahl. Man muss das Auto nehmen. Als Markenzeichen streifen sich die Demonstranten gelbe Westen über, wenn sie Kreisverkehre und Mautstationen besetzen. Schnell schwillt ihre Zahl an. Traditionelle Parteien und Gewerkschaften stehen wie Zaungäste am Rand. Keiner hat sie gefragt oder ihre Unterstützung gesucht. Der Lkw-Fahrer Eric Drouet schon gar nicht.
Wir sind
wirklich eine Bewegung des Volkes, der Bürger. Wir fühlen uns keiner politischen Partei zugehörig und lassen uns nicht vor deren Karren spannen. Es sind nur die einfachen Bürger in unserer Bewegung.
Wenn sich aber das französische Volk bewegt, dann marschiert es in die Hauptstadt, nach Paris. Dort werden die Proteste gewalttätig, Läden und Autos brennen rund um die Champs-Élysées. Eric Drouet, der anfangs nur die Spritsteuer bekämpft, ruft plötzlich zum Staatsstreich auf. Jetzt geht es ums Ganze, um soziale Ungleichheit, um Präsident Macron und die arrogante Pariser Elite. Die Gelbwesten kritisieren auch die etablierten Medien, die alle in der Hand von reichen Industriellen oder der Regierung seien, also nicht vertrauenswürdig. Für viele Journalisten wird die Berichterstattung über die Gelbwesten gefährlich. Fernsehreporter werden von Demonstranten angegriffen und verletzt. Dennoch gehen zeitweilig Hunderttausende an Samstagen auf die Straßen, was die französische Polizei sichtlich überfordert. Deshalb sollen Soldaten der Antiterrorbrigade, eigentlich für die Abwehr von Anschlägen zuständig, öffentliche Gebäude vor der Zerstörungswut der Gelbwesten schützen. So hat es Präsident Macron in seiner Not angeordnet. Gleichzeitig stürzt er sich in eine nationale Debatte mit seinen unzufriedenen Landsleuten. Zwischen Januar und März gibt es mehr als 10.000 Diskussionsrunden in französischen Rathäusern. Weit über 1 Million Franzosen nehmen daran teil. Die Gelbwesten sind die größte Herausforderung seiner bisherigen Präsidentschaft. Und Macron weiß das. Also trifft er sich sogar im Élysée-Palast mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen, um die Lage zu besprechen. Ohne die Gelbwesten-Proteste wäre das niemals geschehen. Es zeigt, wie sehr seine Regierung unter Druck geraten ist. Niemand konnte das vorhersehen, als die Petition gegen die Ökosteuer online ging.
Claudia Sauter über die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die mit einer Ökosteuer auf Benzin angefangen haben. Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler und Populismusforscher an der Hamburger Universität und derzeit Vertretungsprofessor in Duisburg. Guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Emmanuel Macron trifft sich mit der Chefin der Rechten in Frankreich und das im Élysée-Palast. Ohne die Gelbwesten-Proteste wäre das nie geschehen, hat die Kollegin eben gesagt. Warum können rechte Populisten sich vom Protest gegen eine Klimasteuer nähren?
Wir sind, was die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Populismus und Klimapolitik angeht, noch am Anfang. Was man aber sehen kann, ist, dass tatsächlich dieses Narrativ der Verschwörungstheorie, also dass die da oben etwas aushecken, um den kleinen Mann zu schaden, oder dass zumindest die Konsequenz ihres Handels ist, dass dem kleinen Mann geschadet wird, das passt offenbar zu einigen klimapolitischen Vorhaben und Macrons Politik, die ja darauf abzielte, sozusagen die Individualsteuer auf Kraftstoff zu erhöhen, / einzuführen, das sind Vorhaben, die von diesen Populisten dann genau entsprechend bedient und, wie man sagt, geframed werden.
Meinen Sie, dass die Rechten, die ja überall in Europa und auch in den USA zum Beispiel, eigentlich zu den Klimaleugnern gehören, also die so tun oder sagen, es gäbe gar keine Klimaaufheizung durch den Menschen, meinen Sie, dass die deshalb Klimaleugner sind, weil ihnen das so zu Pass kommt?
Die Frage ist natürlich, ist es ein strategisches Ziel oder ist es also sozusagen inhaltlich fundiert? Und ich glaube einerseits, dass es beides ist. Also sie haben sozusagen tatsächlich innerhalb der populistischen Parteien auf der Rechten Überzeugte davon, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Und das wird dann auch verbunden mit der Überzeugung, dass es eine Elite gibt. Und diese Elite besteht auf der einen Seite aus dem politischen Establishment, aber eben auch aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sozusagen rein ideologisch handeln und eben nicht aufgrund von abgesicherten Erkenntnissen. Und auf der anderen Seite machen sich Parteien auf der populistischen Rechten genau diese Skepsis auch zunutze, ne? Weil sie nämlich sagen, sozusagen sie nutzen unpopuläre Vorhaben, die dann tatsächlich erstmal zu Belastungen führen, um zu sagen, schaut her, die da oben greifen euch wieder in den Geldbeutel.
Mhm. Ich habe gerade gelesen, dass wir auch einem amerikanischen Rechten den Wandel des Wortes Klimakatastrophe in Klimawandel zu verdanken haben. Das heißt, der hat da schon eine semantische Nebelkerze sozusagen draufgesetzt. Klimapolitik als Verschwörung, haben Sie eben gerade gesagt, der Klimawandel wäre dann erfunden, um dem einfachen Bürger das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kann man das so einfach machen?
Das wäre zumindest die Konsequenz. Was man sehen muss, ist, dass Klimapolitik auf der populistischen Rechten, aber auch auf der nicht populistischen Rechten zum Teil in Verbindung gebracht wird, sozusagen mit einer abgehobenen Gruppe, die eigene Ziele verfolgt. Das ist ganz wichtig. Also was wir immer sehen, ist, dass sozusagen verbunden wird Klimapolitik und Ideologie. Also das ist auch so ein Framing, das wir von der populistischen Rechten kennen. Also sozusagen, als ging es da gar nicht um Wissenschaft, sondern als seien die Wissenschaftler und die Politiker und Politiker, die eine bestimmte Klimapolitik verfolgen, als seien das eigentlich Ideologen und deren Politik würde dem gesunden Menschenverstand entgegenstehen, den die Populisten dann für sich reklamieren.
Man kann allerdings auch leicht zum Verschwörungstheoretiker werden, wenn man sich die Klimapolitik anschaut. Also zum Beispiel der Strompreis, den wir schon in der Sendung hatten. Die erneuerbaren Energien werden immer preiswerter. Es wird zurzeit Windstrom für zwischen 7 und 10 Cent pro Kilowattstunde produziert. Und der Strompreis wird immer teurer, mit Begründung die erneuerbaren Energien. Da kann man doch irgendwie denken, das ist eine Verschwörung, oder? Oder ich sag noch ein Beispiel. Die Kohlekommission ist am Ende zu einem Kompromiss gekommen, der denen Geld gibt, nämlich der Industrie, damit sie aufhört, die Umwelt zu zerstören, die eben die Kohle verstromen. Mhm. Ja, da kann man doch an eine Verschwörung glauben.
Also Verschwörungsglauben ist immer hochproblematisch, weil Verschwörungstheorien die Eigenschaft haben, die Komplexität und auch die zu Recht zu beschreibenden und auch zu kritisierenden Probleme innerhalb der Politik und in komplexen politischen Systemen, wie es unsere Demokratien nun einmal sind, mit ganz vielen Akteuren, mit eigenen Interessen, mit Aushandlungsprozessen, zu reduzieren auf einige Schuldige, die man benennen kann. Selbst wenn man sagt, das ist eine vage Gruppe von Eliten, dann ist das sozusagen dann ist die abgrenzbar, die kann man benennen und die hat man sozusagen als Gegner auserkoren. Mhm. Aber sozusagen bestimmte Politiken zu kritisieren, ist ja etwas ganz anderes. Und zu sagen, das und das funktioniert nicht, ist ja etwas ganz anderes. Und jetzt die Beispiele, die Sie beschreiben, das ist ja allein schon deshalb interessant, sie sind sozusagen nachvollziehbar, sie sind transparent, man kann sie wahrnehmen, man kann sie gezielt kritisieren. Die Verschwörungstheorie sagt ja im Grunde genommen, da gibt es noch etwas, was wir noch gar nicht kennen, da gibt es so eine Gruppe von Leuten, die das sozusagen, die sich da absprechen und das kriegen wir gar nicht mit. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied zu Kritik an bestimmten politischen Vorhaben und an den Prozessen, die damit zusammenhängen.
Was schlagen Sie vor, wie kriegt man die Klimapolitik, die wir rational denkenden Menschen brauchen, um der Menschheit ein Überleben zu verschaffen, wie kriegt man die aus diesen Fängen?
Also ich glaube, eine Problematik ist die, dass man auf der einen Seite erstmal schauen muss, wie groß ist eigentlich die Akzeptanz für eine bestimmte Klimapolitik. Das andere Problem innerhalb der Bevölkerung, ich glaube, dass sozusagen gerade in Westeuropa die Kritik an der Klimapolitik von einer sehr lauten Minderheit kommt und nicht von einer schweigenden Mehrheit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, und das ist das große demokratiepolitische Problem an der Klimapolitik, dass nämlich die Richtigkeit der Klimapolitik nicht davon abhängt, ob wir ihr zustimmen oder nicht. Also es ist nicht sozusagen so etwas wie andere Maßnahmen, wo man dieser oder jener Meinung sein kann, sondern wenn klimapolitisch nicht umgeschwenkt wird, das sagen alle seriösen wissenschaftlichen Studien, dann hat die Menschheit in absehbarer Zeit ein sehr großes Problem und der Planet gleich mit. Und das Problem hierbei ist, dass man in irgendeiner Weise dahin kommen muss, das durchzusetzen, aber das kann natürlich gegen die Interessen bestimmter organisierter Gruppen gehen und das ist ein großes normatives Problem.
Der Politikwissenschaftler und Populismusforscher Marcel Lewandowski. Vielen Dank. Das ist die Feldlerche. Früher ein Allerweltsvogel, heute schon sehr selten anzutreffen, weil auch ihr Lebensraum, die offene, nicht überdüngte und nicht ständig gemähte Wiese, sehr selten geworden ist. Ein Opfer der intensiven Landwirtschaft, die einer der Täter ist in Sachen Klimawandel. Wenn wir die Bauern nicht mehr für Billiglebensmittel belohnen, sondern für Qualität anständig bezahlen, können wir auch die Feldlerche retten. Was jetzt kommt, ist die CO2-Abgabe, ganz am Schluss. Es gibt sie nämlich schon, nur nicht bei uns. Es gibt sie in anderen Ländern, in Südafrika zum Beispiel. Es gibt sie auch in der Schweiz. Und Jan Breuer erzählt uns, wie sie dort funktioniert.
Seit dem Jahr 2008 erhebt die Schweiz die CO2-Lenkungsabgabe, wie sie hier heißt. Allerdings ist dies keine Steuer auf generell alle Emissionen. Treibstoffe sind ausgeschlossen, ebenso wie Holz oder Biomasse. Der Fokus liegt vielmehr auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl, Gas oder Kohle. Die Abgabe wird beim Kauf fällig, ist auf den Rechnungen ausgewiesen. Seit 2008 ist sie stufenweise angehoben worden. Etwa 1 Milliarde Franken nimmt die Schweiz pro Jahr durch die CO2-Lenkungsabgabe ein. Das Geld fließt nicht in den Staatshaushalt. 2/3 der Einnahmen bekommen die Bürger zurückerstattet, und zwar über die Krankenversicherung. Beispielsweise waren das im Jahr 2016 pro Kopf 40 Franken. Der Rest der Einnahmen kommt in ein Gebäudeprogramm zur Förderung energetischer Sanierungen.
Kai Niebert, Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und der Nachhaltigkeit an der Universität Zürich. Guten Tag. Hallo, Herr Niebert.
Grüße Sie.
Ja, Handyverbindung leider schlecht, aber wir müssen damit leben. Zunächst der Blick auf die Schweiz, wo Sie ja die Wirkung der CO2-Abgabe beobachten. Wirkt sie im Sinne der Erfinder, also steuernd, wird weniger CO2 emittiert?
Ja, in der Schweiz haben wir es tatsächlich geschafft, die CO2-Emissionen damit runterzudrücken. Allerdings zeigt sich, dass auch da eine Bepreisung von CO2 als alleiniges Instrument dann zwar Wirkung zeigt, aber nicht ausreichend Wirkung zeigt. Was man vorhatte, war, die CO2-Emissionen um 8% zu drücken. Wir sind im Moment bei 6,6. Da fehlt also noch was.
Weil man die Treibstoffe ausgenommen hat vielleicht? Da ist die Steuerungswirkung wahrscheinlich zu gering?
Nee, die 8% waren schon nur auf den Heizsektor da bezogen. Da geht es ausschließlich darum. Aber das zeigt einfach, mit einer CO2-Bepreisung, einer Verteuerung kann ich natürlich erste Schritte erreichen, aber ich brauche weitere Anreizprogramme, um tatsächlich auch im ländlichen Gebiet, wo ich schwer von der Ölheizung wegkomme, da auch steuern zu können.
Das heißt, Anreizprogramme, der Staat müsste nochmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen und subventionieren, wenn umgebaut wird.
Ja, entweder so oder aber, wie wir es zum Beispiel in Deutschland damals im Strombereich gemacht haben, mit dem Erneuerbaren Energiegesetz einfach andere Wege finden, um andere Energieträger stärker ins Netz zu kriegen. Also damals den zentralen Zugang, den garantierten Zugang von Erneuerbaren ins Netz, wenn man sowas in der Schweiz noch zusätzlich etablieren würde im Wärmebereich, ließe sich da einiges machen, eben natürlich, wie Sie richtig sagen, Förderprogrammen. Denn bei Wärme ist ja, das ist der Teil, wo tatsächlich eine CO2-Abgabe am wirksamsten ist, aber auch die größten sozialen Härten nach sich zieht. Am wirksamsten ist sie, weil wir eben nicht ausweichen können. Ein Unternehmen, das vom steigenden CO2-Preisen betroffen sein könnte erstmal, könnte seine Produktion ins Ausland verlagern. Das lässt sich beim Wohnen nicht so einfach regeln.
Ja, die Wohnung bleibt, ist ja eine Immobilie, wie der Name schon sagt. Auf der anderen Seite bekommen die Menschen in der Schweiz die Abgabe teilweise direkt zurück, indem die Krankenkasse preiswerter wird. Ist das eine gute Idee für soziale Steuerung?
Genau, das war tatsächlich auch der Grund, warum es in der Schweiz eine hohe Akzeptanz von Anfang an gegeben hat, wegen der stufenweise Einführung der CO2-Abgabe, der Lenkungsabgabe. Sie können das tatsächlich auch dann auf Ihrem Auszug von der Krankenkasse sehen, dass Sie da entsprechend was zurückbekommen haben, die sogenannte Klimadividende. Das ist also für mich gleich sichtbar. Ich zahle vielleicht an einer Stelle mehr, aber kriege an einer anderen Stelle was wieder. Das hatten wir in Deutschland mit der Ökosteuer damals ähnlich gemacht. Als die Ökosteuer eingeführt wurde, wurde damit ja die Pflegeversicherung gegenfinanziert. Das Problem damals war, dass das eben den Leuten nicht so deutlich sichtbar war. Das heißt, da kommt tatsächlich auch die Kommunikationsfrage stärker zum Tragen. Wenn ich jetzt in Deutschland über CO2-Bepreisung rede, was ich für wichtig und richtig halte, müssen wir gleichzeitig darüber reden, wie verkaufen wir diese CO2-Abgabe, was eine Verschmutzungsabgabe ist, in einer Form, dass jedem deutlich wird, es geht hier nicht einfach um eine Steuererhöhung, sondern eine Umlegung von Steuern von A nach B. Das heißt, wenn ich hier mehr zahle, zahle ich an einer anderen Stelle weniger.
Kriege ich dann auch weniger zurück? Ich meine, wenn ich jetzt weniger Sprit verbrauche, weniger Heizöl verbrauche, bezahle ich weniger diese Art von Ökosteuer. Kriege ich dann aber auch bei der Krankenkasse weniger zurück? Nein.
Das wird natürlich nur ein kurzfristiges Modell dann hoffentlich. Ich meine, 2050 müssen wir am Ende raus sein aus sämtlichen fossilen Energieträgern. Das heißt, wenn wir jetzt eine CO2-Abgabe einführen, dann wird das eine Abgabe sein, die jetzt über die nächsten 20, 30 Jahre lenkt. Aber danach brauchen wir natürlich eine neue Steuer, eine neue Steuerung, um da auch Einnahmen für den Staat zu generieren. Vom Prinzip her wäre das aber durchaus möglich und sinnvoll zu sagen, je mehr ich zahle, desto mehr kriege ich auch wieder, beziehungsweise auf der anderen Seite, je weniger ich zahle, desto weniger kriege ich wieder. Ich kann natürlich, das wäre das reine Modell, wenn Sie so wollen. Ich kann natürlich auch, und da gibt es durchaus auch Konzepte, sagen, ich will mit so einer Abgabe auch noch ein anderes Problem, nämlich das der sozialen Ungerechtigkeit, zumindest ansatzweise lösen. Und da ist es einfach so, dass wir wissen, dass es eben nicht diejenigen, die im Discounter unten ins Regal greifen müssen zu den billigen Produkten, weil sie Geringverdiener sind, die den höchsten CO2-Impact, den größten CO2-Fußabdruck haben, sondern dass es eben die gut und besser Verdienenden sind, die den größten Abdruck haben. Und wenn die dann entsprechend mehr zahlen, aber alle das Gleiche wiederkriegen, dann kriegen eben die Geringverdiener überproportional wieder, sodass wir an einer anderen Stelle auch noch Probleme lösen können.
Wir haben aber auch ganz einfache Möglichkeiten, zum Beispiel Subventionen. Also man könnte zum Beispiel, es wird ja immer wieder diskutiert, die geringere Besteuerung für den Diesel abschaffen. Dann wäre das Diesel auf den anderen Tag teurer und die Dieselfahrer wären bestraft. Schlechte Idee, oder?
Ich würde an dieser Stelle nicht von der Bestrafung reden, sondern im Moment haben wir geringer Besteuerung von Diesel, also eine Besserstellung von Dieselfahrern. Das hat man mal gemacht, weil Diesel tatsächlich nicht so CO2-intensiv ist wie Benzin. Mittlerweile ist es aber so, dass die Dieselflotte mehr CO2 emittiert als Benziner. Warum? Weil die Autos immer größer, dicker und schwerer geworden sind. Die Subventionsfrage ist aber tatsächlich eine hochspannende. Wir leisten uns in Deutschland derzeit jedes Jahr rund 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen. 57 Milliarden. Nur um einen Vergleich aufzumachen, der Haushalt des Bundesumweltministeriums hat eine Größenordnung von 1,2 Milliarden. Das heißt, das ist schön, wenn man Workshops mit der Umweltministerin macht, aber die Entscheidungen im Umweltbereich werden woanders getroffen. Aber gerade in diesem Subventionsbereich, da haben wir so eine massive Steuerungswirkung, die wir entfalten können. Sie haben gerade die Dieselbesteuerung angesprochen. 7 Milliarden leisten wir uns da an Dieselbesteuerung und wir leisten uns noch 5 Milliarden an Entfernungspauschale. Das heißt, wenn ich mein Haus aufs Land verlege und dann in die Stadt hineinpendle mit meinem SUV, dann kriege ich noch extra was von der Steuer wieder. So, nehmen wir alleine mal diese beiden. Ja, das sind 12 Milliarden. Ich habe vorgestern mal nachgeschaut, wenn man sich den ÖPNV in Deutschland anguckt. Es gibt den Bundesverband der ÖPNV-Anbieter, die haben mal zusammengerechnet, sämtliche Ticketverkäufe vom öffentlichen Personennahverkehr macht auch 12 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Geld von links nach rechts legen würden und sagen würden, wir subventionieren nicht mehr den Diesel und wir subventionieren nicht mehr das Pendeln, sondern wir sagen, wir machen den ÖPNV deutschlandweit kostenfrei. Dann können wir das von heute auf morgen machen, ohne dass das einen Steuereuro extra kostet. Wir müssen einfach nur das Geld von links nehmen und nach rechts packen. Und der Clou daran wäre, die alleinerziehende Krankenschwester, die sowieso schon nicht weiß, wie sie zur Arbeit kommen soll, die hätte was davon, während der SUV-Fahrer aus dem Umland, dem es im Ende sowieso egal ist, aber was von der Steuer abziehen kann, der zahlt drauf.
Kai Niebert, Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und der Nachhaltigkeit an der Universität Zürich. Vielen Dank. Ja, da erkennt man sie. Das ist die Nachtigall. Sie hat zwar nachts mit ihrem Gesang fast ein Alleinstellungsmerkmal, aber auch sie hat mit dem Klimawandel zunehmend Probleme. Auch sie ist nämlich ein Langstreckenflieger und kommt immer häufiger zu spät ins Brutgebiet zurück, das dann schon von anderen Arten okkupiert ist, die wenigen Insekten für ihren Nachwuchs einsammeln. Das sind die Töne und die Nachbarn, auf die wir jetzt verzichten müssen, wenn wir das mit dem Klimawandel nicht hinkriegen. Wir retten die Welt und wer gibt das Geld? Das war der Tag in HR2 Kultur. Sie können uns nachhören wie immer auf der ARD Audio App oder bei HR2 Kultur. Bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schwinn.